Wir haben ein schönes und gleichzeitig ein schweres Thema. Unser Gott ist treu. Darum soll es heute Morgen gehen. Die Treue Gottes, das hört sich ja erstmal eigentlich gar nicht so schwer an. Und ja, wir werden sehen, dass es großartig ist, dass wir einen treuen Gott kennen dürfen. Wir werden sehen, was es bedeutet, dass wir in einer Beziehung mit diesem treuen Gott leben dürfen und was es heißt, dass wir ihm vertrauen. Und genau an diesem Punkt kann es schwer, richtig schwer werden beim Vertrauen. Wie schwer Vertrauen werden kann, ich denke, das haben wir alle vielleicht schon mal erlebt, spätestens dann, wenn wir in irgendeine, ja, ich sag mal, existenzielle Krise geraten, in eine echte persönliche Krise kommen, dann merken wir, wie schwer Vertrauen werden kann. Wie ist das mit unserem Gottvertrauen? Und zwar dann, wenn die Dinge im Leben eben nicht so laufen, wie wir sie uns vielleicht wünschen, wie wir sie uns vorstellen. Wenn das Leben in irgendeiner Weise anstrengend wird, wenn wir als Kinder Gottes den Eindruck haben, dass wir unseren Vater im Himmel nicht mehr verstehen. Wie ist das, wenn es Sorgen gibt, die dich wirklich quälen? Wie ist das, wenn der Schmerz vielleicht chronisch wird oder wenn du eine Diagnose bekommst und es keine Hoffnung auf Heilung gibt? Wie ist das, wenn du Missbrauch erlebt hast oder erlebst? Oder wenn du vielleicht einen geliebten Menschen verlierst? Solche Dinge eben. Gott zu vertrauen, das ist gar nicht so schwer, wenn es uns gut geht. Wenn die Dinge so laufen, wie wir sie uns wünschen und vorstellen, aber uns geht es nicht immer gut. Manchmal fühlt es sich vielleicht auch so an, als hätte Gott uns vergessen. Wo ist Gott in den Stürmen deines Lebens? Hat er sich zurückgezogen? Hat er dich vergessen? Interessiert Gott sich gar nicht mehr dafür, wie es dir geht? Und manchmal fühlt es sich so an, als würde Gott uns im Stich lassen. Ich bin mir nicht sicher, also was ich sagen will, ist, ich bin mir nicht sicher, ob wir das, was wir in unserem Leben wahrnehmen, ob wir das richtig einsortieren können, richtig einordnen können und verstehen können. Ob wir es immer richtig verstehen können. Aber eine Frage, die muss ich beantworten. Auf diese Frage muss ich eine Antwort finden. Die Frage nach der grundsätzlichen Vertrauenswürdigkeit Gottes. Ist Gott tatsächlich treu? Oder anders gefragt, ist er wirklich zuverlässig? Hält Gott sich an das, was er verspricht? Wäre jetzt interessant, durch die Reihen zu gehen. Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantwortest. Natürlich wüssten wir alle, was wir sagen müssen hier, wenn wir gefragt werden. Aber ich weiß nicht, wie du diese Frage wirklich für dich ganz persönlich beantwortest. Ich habe eine Antwort für mich gefunden. Meine Antwort lautet ja. Ja. Gott ist vertrauenswürdig. Ja, er ist tatsächlich treu. Er ist wirklich zuverlässig. Und ja, er hält, was er versprochen hat. Wie ich dazu komme, das so zu behaupten, warum ich das sagen kann, ganz einfach, weil ich es ausprobiert habe. Ich habe es darauf ankommen lassen. Ich habe mich darauf eingelassen, auf das zu vertrauen, was Gott in seinem Wort verspricht. Und ich sehe es so, erstens, haben wir Verheißungen. Zweitens ist die Bibel voll von Geschichten, wo Menschen genau das erlebt haben, dass Gott treu ist. Und drittens habe ich in meinem Leben die Erfahrung machen dürfen, dass es wahr ist. Vielleicht stimmst du mir zu, vielleicht scheint dir das aber auch ein bisschen zu naiv oder blauäugig. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Das musst du selber wissen. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen. Ich will daran festhalten, Gott ist treu. Ist es leicht, Gott zu vertrauen? Ist es einfach? Manchmal vielleicht, aber manchmal ist es auch richtig schwer. Schaffe ich es immer, Gott zu vertrauen? Nein, leider nicht. Aber trotzdem halte ich daran fest. Ich will Gott vertrauen. Ich will Gott vertrauen von ganzem Herzen. Für mich ist das eine wirklich wichtige Frage, eine wirklich wichtige Sache. Oder eine wichtige Entscheidung. Denn ich kann Gott nur dann vertrauen, wenn ich auch von seiner Treue überzeugt bin. Sonst macht es nämlich nicht viel Sinn, an ihn zu glauben. Was es bedeutet, dass Gott treu ist, darüber wollen wir jetzt noch ein bisschen nachdenken. Aber zuerst müssen wir noch eine Sache klären. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch kennt. Bei mir gab es eine wichtige Hürde, die ich in meinem Leben aus dem Weg räumen musste. Und über diese Hürde, über diese Sache müssen wir kurz sprechen. Deshalb hier eine Frage an dich. Woran denkst du bei diesen Worten, Gott ist treu? Welche Gefühle ruft das bei dir wach? Ermutigen dich diese Worte? Oder, und das ist der Punkt, machen sie dir vielleicht auch Angst? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich kenne beides. Ich würde vielleicht heute sagen, ich kannte beides. Und vielleicht kennst du auch einen angstvollen Gedanken an Gottes Treue. Und der geht dann ungefähr so. Pass gut auf. Gott vergisst nichts. Am Ende bezahlst du für alles in deinem Leben. Das ist eigentlich ein sehr religiöser Gedanke in dem Sinne, wenn wir Religion verstehen als unseren Weg des Menschen zu Gott. Dann geht es natürlich darum, dass ich das Richtige tue, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Dieser angstbesetzte Gedanken über die Treue Gottes, der wird manchmal begründet mit einem Satz von Paulus, den wir in Galater 6, Vers 7 finden. Dort steht: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird ihr auch ernten. Ich weiß nicht, ob ihr bei diesem Vers so ein bisschen was nachvollziehen könnt von diesem angstbesetzten Gedanken. Natürlich ist das auch wahr, was Paulus sagt. Mein Verhalten hat Konsequenzen. Alles, was ich tue, hat Auswirkungen auf mich, auf mein Leben, auf meinen Glauben, meine Umwelt und so weiter. Gott nimmt mich und meine Entscheidungen ernst. Gott zieht nicht seinen Plan durch, ganz egal, was ich tue. Wenn ich mein Leben auf dem Sofa verbringe, dann werde ich garantiert keinen Marathon laufen, nicht mal einen Hermannslauf. Und in geistlichen Dingen ist das ähnlich. Ja? Auch geistliche Übungen wirken sich auf meinen Glauben aus. Und geistliche Faulheit hat auch Auswirkungen auf meinen Glaubensalltag, keine Frage. Aber das ist nicht das, um was es hier geht. Hier geht es nicht darum, dass Gott uns mit diesem Vers irgendwie Angst machen will. Gott macht seinen Kindern keine Angst. Gottes Treue zeigt sich nicht darin, dass er unsere Fehler treu bestraft. Gott wartet nicht darauf, dass ich was falsch mache, um dann mit der Keule draufzuhauen. Ehrfurcht vor Gott ist was anderes. Ehrfurcht vor Gott ist richtig. Und Ehrfurcht vor Gott ist auch wichtig für meine Beziehung zu Gott, für mein Leben. Ehrfurcht vor Gott, Gottesfurcht, hat gute Auswirkungen auf mein Leben als Christ. Aber Ehrfurcht ist nicht das Gleiche wie Angst vor Gottes Strafe. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ich vermute, ihr kennt alle das Sprichwort: kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das ist natürlich meistens irgendwie scherzhaft gemeint, aber ich glaube, dahinter steckt dieser Gedanke, dass wir für unsere Sünden büßen müssen. Wir müssen für unsere Sünden, für unsere Fehler bezahlen. Und wenn wir diese Angst dann noch ein bisschen verstärken wollen, dann könnten wir noch 2. Timotheus 2, Vers 13 zitieren. Dort steht: Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hört sich erstmal gut an, aber in diesem Sinne heißt das dann, du bist untreu, pass auf, Gott vergisst das nicht. Gott bleibt sich treu. Gott wird dich für deine Untreue bestrafen. So, wenn ihr jetzt denkt, ja, wovon redet der? Interessiert mich nicht, trifft mich nicht, dann seid froh, freut euch, wenn ihr diese Gedanken nicht kennt. Aber ich kenne sie und ich befürchte, dass vielleicht auch noch der eine oder andere von euch diesen Gedanken an diesen angstbesetzten Gedanken an die Treue Gottes kennt. Mich hat er lange belastet und fast erdrückt und so die Freude am Glauben und am Christsein genommen. Ist das die Treue Gottes? Führt meine Untreue dazu, dass Gott mich bestraft? Kann das wirklich sein? Natürlich ist Gott kein Waschlappen, der einfach wegschaut, wenn wir was Falsches machen, der seine Grundsätze nicht einhält. Gott ist auch nicht butterweich, sodass er sich immer anpasst an unsere schrägen, verrückten Ideen. Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott wird bezeichnet als ein verzehrendes Feuer. Und auch darin beweist sich die Treue Gottes. Denn das ist ein Ausdruck von Wahrheit. Die Wahrheit ist aber auch, dass wir immer wieder fallen, dass wir immer wieder versagen, dass wir sündigen, dass wir untreu sind. Und wenn wir was anderes behaupten, dann machen wir uns und anderen etwas vor. Gott hat das schon lange gewusst und er hat die Lösung dafür. Und er hat die Lösung dafür auch schon umgesetzt. Er hat sie in die Tat umgesetzt, indem Jesus für alle unsere Schuld, unsere Versagen und unsere Untreue schon bezahlt hat. Ein für alle Mal. Alle Strafe, die wir verdienen, die hat Jesus für uns auf sich genommen. Und deshalb können wir auch den angstmachenden Gedanken an die Treue Gottes hinter uns lassen. Seine Treue zeigt sich auf eine andere Art und Weise. Also zurück zum eigentlichen Thema, was genau bedeutet Treue denn nun? Schauen wir uns erstmal an, was Wikipedia dazu sagt. Dort können wir zum Beispiel lesen, Treue ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Treue ist eine Tugend, also was richtig Gutes. Ja, wenn ich treu bin, dann wisst ihr, oder wer auch immer, meine Umwelt, dann wisst ihr, dass man sich auf mich verlassen kann. Und das ist eigentlich sehr gut. Wir können dann noch erfahren bei Wikipedia, dass Treue auch sprachlich verwandt ist mit Vertrauen oder den Verben sich was trauen, jemandem anderen was zutrauen oder dem Englischen true, also wahr. Was, wie ich finde, schon sehr interessante Informationen sind. Ein bisschen konkreter und für uns vielleicht noch interessanter wird dann das, was zum Beispiel das Rieneker Bibellexikon zum Thema Treue sagt. Dort finden wir unter anderem diese Erklärung. Treue ist die innere Haltung, aus der heraus Versprechen und Verpflichtungen erfüllt werden. Eine grundsätzliche Zuverlässigkeit, die eng mit Wahrheit und Gerechtigkeit verwandt ist. Und wenn wir das auf unseren Gott beziehen, dann finde ich das extrem ermutigend für uns und nicht angstmachend. Treue ist die innere Haltung, aus der heraus Versprechen und Verpflichtungen erfüllt werden. Eine grundsätzliche Zuversicht, die eng mit Wahrheit und Gerechtigkeit verwandt ist. Und ich habe gedacht, es ist gut, so einen Gott zu haben. Das Bibellexikon zieht dann noch einen Schluss. Der Treue eines Partners stehen Glauben und Vertrauen des anderen gegenüber. Wie Wahrhaftigkeit und Glauben, so sind Treue und Vertrauen einander zugeordnet. Ohne Treu und Glauben kann keine menschliche Gesellschaft bestehen. Kommen wir mal auf diese Ebene der menschlichen Gesellschaft noch kurz zu sprechen. Normalerweise basiert also auch das menschliche Miteinander auf Treue und Vertrauen. Wo das nicht der Fall ist, da werden Beziehungen kompliziert, schwierig oder gehen vielleicht sogar kaputt. In dem Zusammenhang habe ich eine ganz interessante Aussage gefunden. Es ist verblüffend, Aber das Ideal der Treue übersteht mühelos alle Varianten des Zeitgeistes. Bürgerliche, unbürgerliche, antibürgerliche, konservative, liberale, rechte, linke. Das schreibt der Journalist Markus Spieker in seinem Buch Mono, die Lust auf Treue. Nun hat Herr Spieker, wie einige von euch wahrscheinlich wissen, ein biblisch geprägtes Bild der Welt oder Sicht der Dinge. Aber seine Beobachtung bezieht sich nicht nur auf Christen. Weil wir Menschen im Bild Gottes geschaffen sind, deswegen ticken wir oft auch auf Gottes Weise. Wenn wir im Grunde die Sehnsucht nach Treue haben, dann deshalb, weil Gott seine DNA der Treue in uns reingebaut hat, weil er sie in uns reingelegt hat. Eine Umfrage in Hamburg und Leipzig vor ein paar Jahren hat ergeben, dass tatsächlich 90% der Befragten sich lebenslange Treue wünschen. Das Dumme ist nur, dass heute in vielen Bereichen unserer Gesellschaft eigentlich Untreue das Normale geworden ist. Wem können wir überhaupt noch trauen? Manche glauben ja sogar, dass unsere Regierung und die Medien uns systematisch belügen. Das Misstrauen, das ist so groß, dass Verschwörungsmythen aus dem Boden sprießen wie Pilze. Und ich denke jetzt nicht nur an die Mondlandung, die angeblich nie stattgefunden hat, oder Bielefeld, was es angeblich nicht gibt. Wir alle wissen, dass es Bielefeld gibt. Oder Corona, was angeblich nur eine Erfindung der Regierungen sein soll. Und es gäbe noch tausend andere verrückte Theorien. Aber auch im ganz Persönlichen, und da sind wir dann eher wieder auf unserer Ebene, auch im ganz Persönlichen Miteinander unter Menschen ist Vertrauen schwierig geworden. Denn wir Menschen, wir haben uns von Gott entfernt. Sein Wesen der Treue wirkt sich nicht mehr in uns aus. Und das führt dazu, dass wir misstrauisch miteinander umgehen. Und selbst Gott gegenüber sind wir misstrauisch geworden. Aber an Gott liegt es nicht. Ja? Er ist immer noch derselbe treue Gott, der darauf wartet, dass wir ihm vertrauen. So, ihr fragt euch vielleicht, wäre ja schön, auch mal noch was in der Bibel zu lesen. Und deswegen wollen wir das jetzt auch noch tun. Wir wollen schauen, was die Bibel über die Treue sagt. Welche Informationen gibt uns Gott selbst in seinem Wort zu diesem Thema? Allerdings müssen wir uns auf ein paar wenige Stellen beschränken, denn ich glaube, ihr wollt alle nachher irgendwann zum Mittagessen gehen. Und im Grunde ist die Sache so, dass die Bibel von der ersten Seite bis zur letzten Seite kein anderes Thema, ja, hat schon noch ein paar andere Themen, aber im Grunde zieht sich die Treue Gottes durch, zieht sich durch die ganze Bibel. Und ich habe so gedacht, man könnte wahrscheinlich fast die Bibel an jeder Stelle aufschlagen, jeder beliebigen Stelle aufschlagen und würde irgendwo etwas über den treuen Gott finden, außer vielleicht bei den Landkarten ganz hinten. Wobei, naja, okay, fangen wir mit zwei Versen aus dem Buch Klagelieder an, die Verse 22 und 23 aus Kapitel 3. Und wahrscheinlich habt ihr die alle schon mal gehört oder selber gelesen. Dort steht, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf, jeden Morgen ist es neu, groß ist seine Treue. Die Verse tun gut, oder? Die gehen so runter wie Öl. Und ihr habt die vielleicht schon mal benutzt, wenn ihr irgendjemandem eine nette Karte schreiben wolltet oder so. Aber ich verspreche euch, die Verse direkt davor, die findet ihr auf keiner einzigen frommen Karte. Wenn ihr eine findet, gebt sie mir, zeigt sie mir, ich glaube es nicht. Wir lesen ab Vers 12 sozusagen die Einleitung zu den beiden Versen, die wir gerade gelesen haben. Ich lese euch das vor. Aber wir hätten hier irgendwann mal weitergehen müssen. Entschuldigt bitte. Ja. Also, Klagelieder 3 ab Vers 12. Er, und das heißt hier Gott, er hat seinen Bogen gespannt und mich für den Pfeil zur Zielscheibe gemacht. Die Pfeile aus seinem Köcher schoss er tief in mein Herz. Mein eigenes Volk macht sich über mich lustig. Den ganzen Tag lang singen sie ihre Spottlieder. Er hat mich mit Bitterkeit erfüllt. Er ließ mich seinen bitteren Wermutkelch leeren. Auf Stein hat er mich mit den Zähnen beißen lassen. In den Staub hat er mich gedrückt. Meine Seele hat er vom Frieden verstoßen. Was Glück ist, habe ich vergessen. Stattdessen muss ich sagen, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Denke doch an mein Leid und an meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Ich habe so gedacht, puh, was für ein Hammerbekenntnis von Jeremia, der diese Texte in Klagelieder geschrieben hat. Was für ein Hammerbekenntnis. Jeremia hat Dinge erlebt, die möchten wir nicht erleben. Er hatte viel auszuhalten und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen. Sein Prophetenjob, der war echt hart. Aber trotzdem kommt Jeremia zu diesem Dennoch, zu diesem, ich finde, beeindruckenden Dennoch. Und er bleibt nicht in seiner Klage stecken. Er überwindet seine Wahrnehmung von dem, was er erlebt. Und so kann er wieder die Treue Gottes erkennen. Trotz einem wirklich großen Leid, was er erlebt. Ich kann Jeremia nur bewundern. Und ich bitte Gott, dass er auch dir und mir diesen Blick auf seine Treue immer wieder ermöglicht. Auch wenn das, was wir vordergründig erleben, wir schwierig wahrnehmen und ganz anders aussieht als das, was wir uns wünschen. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, so wie Jeremia das sagt. Eine zweite Stelle, die ich mit euch lesen möchte, finden wir im Psalm 89. Wir haben sie heute Morgen schon gehört. Ein gewisser Ethan schrieb Briefe kommen noch. Und in Vers 9, da geht es ihm um die Treue Gottes. Herr allmächtiger Gott, wer ist wie du? Stark bist du, Herr. Du bist die Treue in Person. Ethan stellt eine rhetorische Frage, Herr, wer ist wie du? Und er beantwortet sie mit vielen Details in diesem Psalm. Und er spricht zum Beispiel von Gottes Macht, von Gottes Stärke. Und er spricht eben auch über die Treue Gottes. Du bist die Treue in Person. Andere übersetzen hier, deine Treue ist rings um dich her. Oder was du auch tust, auf dich ist Verlass. Menschen, die Gott erlebt haben, kommen zu solchen Aussagen und bezeugen das immer wieder, dass Gott treu und zuverlässig ist. Und Ethan sagt, genau so, wie Gottes Macht keine Grenzen hat, genauso wie seine Treue ebenso grenzenlos. Gott kann nicht untreu sein. Es geht einfach nicht. Es wäre ein Widerspruch in sich selbst, denn Gott ist die Treue in Person. Was du auch tust, auf dich ist Verlass. Und wenn wir die Psalmen lesen, dann kommen wir immer wieder an solche Punkte, wo Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben, zu dieser Aussage finden. Auf dich ist Verlass. Du bist die Treue in Person. Ein anderer Mann, der auch extrem viel mit Gott erlebt hat, ist Mose. Und was denkt ihr wohl, was meinst du, was hat Mose am Ende seines Lebens gesagt? Über Gott gesagt. Im 5. Buch Mose könnten wir das nachlesen, wir lesen aber nur einen Vers, den Vers 9 aus Kapitel 7. Und da sagt Mose zum Volk Israel, so erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf 1000 Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Das Volk Israel war in dieser Situation an dem Punkt, dass sie kurz davor standen, in das verheißene Land zu gehen. Und da sollten sie etwas erkennen, das heißt, sie sollten etwas verstehen, begreifen, nämlich, dass ihr Gott absolut treu ist. Sie sollten es erkennen an seinem Handeln in den letzten 40 Jahren auf ihrer langen Wanderung durch die Wüste. Er hat sie auf diesem langen Weg raus aus Ägypten durch die Wüste und vor die Tore Kanaans, hat er sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Im Rückblick war das ganz offensichtlich und nicht zu bestreiten. Und das sollten Sie sich bitte schön auch merken. Nun waren das vergessliche Leute scheinbar. Und ich weiß, dass ich genauso vergesslich bin wie die Leute damals. Und vielleicht geht es euch auch so. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns erinnern. Erinnern an das, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Wo wir seine Treue erkannt haben. Wo wir gemerkt haben, dass wir einen Gott haben, der treu ist. Und manchmal scheint es mir nötig zu sein, dass wir uns gegenseitig dabei helfen, so wie Mose das hier mit dem Volk Israel getan hat, dass wir uns gegenseitig erinnern, dass wir uns helfen, die Treue Gottes zu erkennen. Und wir erkennen sie halt meistens erst hinterher. Wenn wir in einer schwierigen Situation stecken, dann fällt es uns schwer. Und deswegen müssen wir uns erinnern. Es stärkt unser Vertrauen, was wir heute brauchen für das, was vor uns liegt, für morgen. Und noch was, ich bin ganz sicher, dass es Gott ehrt, dass er sich darüber freut, wenn wir anderen davon erzählen, wo sich seine Treue in unserem Leben ausgewirkt hat oder gezeigt hat. Und ganz nebenbei, es tut auch uns gut. Es tut uns gut, wenn wir darüber reden, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Ich habe mal irgendwo diesen Spruch gehört, Worte sind wie Nägel, mit denen man Erlebtes festmachen kann. Und ich glaube, das ist wahr. Es hilft uns selbst, wenn wir mit anderen über das sprechen, was wir erlebt haben. Wir wollen jetzt noch kurz ins Neue Testament schauen und wir beginnen da mit Paulus, der natürlich auch was zu unserem Thema zu sagen hat. 1. Korinther 1, Vers 9, da schreibt Paulus, ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Ich finde das interessant. Paulus verknüpft hier die Treue Gottes mit unserer Berufung, dass wir das Ziel unseres Glaubens erreichen werden. Die Treue Gottes ist damit die Garantie dafür, dass unsere Berufung Wirklichkeit wird. Denn wenn Gott, der die Treue in Person ist, uns zu was berufen hat, nämlich der ewigen Gemeinschaft mit seinem Sohn, dann kann es gar nicht anders sein, als dass er uns auch an dieses Ziel bringen wird. Wir können das, was Paulus hier sagt, vielleicht jetzt mal in Beziehung bringen zu dem, was wir bereits über die Treue Gottes gerade gehört haben. Und ich möchte es mal so formulieren, auf Gott zu vertrauen, trotz heftiger Stürme, ist absolut vernünftig, weil Gott die Treue in Person ist. Wenn wir so mit Gott leben, dann werden wir im Rückblick, wenn wir nach hinten schauen, was war, dann werden wir im Rückblick immer seine Treue erkennen. Und beim Blick nach vorn werden wir wissen, dass Gott uns ans Ziel bringen wird, weil er uns dazu berufen hat. Gott wird dich und mich an sein Ziel bringen. Darauf vertrauen wir. Und dieses Vertrauen, das ist nicht nur so eine Hoffnung, irgendwie geartete Hoffnung, eine unbegründete vielleicht oder vage, sondern begründet sich in Gottes Wort. Es bestätigt durch das, was viele erlebt haben und bestätigt sich in unseren Erfahrungen. Aber was ist, wenn wir versagen? Und wir haben das vorhin in der Kindergeschichte so schön schon vor Augen gemalt bekommen. Was ist, wenn wir versagen und ihm nicht treu sind? Dann muss sich Gott doch nicht an seine Zusagen halten, würden wir vielleicht denken. Oder vielleicht ticken wir auch so. Inzwischen wissen wir, dass Gott die Treue in Person ist. Seine Treue kann unmöglich von unserem Verhalten abhängig sein. Ich bin sicher, Gottes Treue versagt auch dann nicht, wenn wir untreu sind. So verstehe ich 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Paulus macht in dem Vers davor, in Vers 12, deutlich, dass unser Verhalten Auswirkungen auf Gottes Verhalten haben kann. Dort steht, wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Aber dann kommt dieser Vers 13. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Wir können nicht damit rechnen, dass dann, wenn wir uns von Gott abwenden, sein Segen einfach immer weiter so auf uns runterprasselt. Außerdem geht es hier bei Paulus nicht darum, dass Gott uns irgendwie bestrafen würde, sondern hier geht es mehr um den Gedanken des Lohns, so verstehe ich diese Stelle. Gottes Treue ist nicht abhängig von deinem und meinem Verhalten. Er steht zu uns und wartet vielleicht manchmal still im Hintergrund, wir sehen ihn gar nicht mehr, wir kriegen nichts mehr von ihm mit, aber er wartet darauf, dass wir wieder zu ihm umkehren. Gottes Treue und unsere Untreue, das sind zwei Realitäten in unserem Alltag. Davon ist unser Leben auf dieser Erde geprägt, ob wir es wollen oder nicht. Aber Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er bleibt uns treu, sonst würde er sich selbst untreu werden. Und hier nochmal ein Vers, der das unterstreicht, was wir eben gesehen haben. Wir lesen 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gottes Treue erweist sich gerade darin, dass er uns unsere Sünden, unsere Untreue vergibt. Gott ist nicht nur dann treu, wenn wir treu sind, sondern auch gerade dann, wenn wir versagen und anschließend damit zu ihm kommen. Was erwartet Gott von uns? Absolute Treue? Nee, aber dass wir ehrlich sind. Dass wir ehrlich sind und ihm unsere Sünden bekennen. Wir sollen nicht so tun, als ob. Gott können wir nicht vormachen und uns selbst sollen wir auch nicht betrügen. Zum Schluss möchte ich noch Petrus zitieren, der uns auffordert, immer mit der Treue Gottes zu rechnen. In 1. Petrus 4, Vers 19 steht, daher sollen auch die, so jetzt könnt ihr es auch lesen, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Oder wie es die Neues Leben Bibel übersetzt, wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen. Und damit sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo Vertrauen wahrscheinlich am schwersten ist. Gottes Treue zu erkennen, dann, wenn wir leiden. Aber Petrus zeigt hier noch einen sehr ermutigenden Aspekt. Er verknüpft die Treue Gottes damit, dass Gott unser Schöpfer ist. Wir sollen unserem Schöpfer vertrauen, weil er treu zu seinen Geschöpfen steht. Er, der Schöpfer, lässt seine Geschöpfe nicht fallen. Er weiß, was wir ertragen können und er bringt uns durch die Stürme des Lebens. Und ich finde, das ist eine gute Basis für ein vertrauensvolles Leben mit Gott. Ich möchte zum Schluss kommen. Alle diese Verse machen uns Mut. Machen uns Mut, unserem treuen Gott zu vertrauen. Und trotzdem bleiben Fragen offen. Fragen, die uns das Leben stellt und Fragen, die wir nicht beantworten können. Gott verhindert nicht, dass wir durch Stürme gehen, dass wir Leid erleben. Bei uns selbst oder vielleicht bei anderen, die uns nahestehen. Aber Gott geht mit. Gott selbst ist in Jesus Christus durch allertiefstes Leid gegangen und er weiß, was es bedeutet, was es heißt, zu leiden. Gott bewahrt uns nicht immer von Leid, aber er ist immer dabei. Er ist immer bei uns im Leid. Er lässt uns eben nicht im Stich, auch wenn es sich für uns vielleicht manchmal tatsächlich so anfühlt. Nein, er ist uns näher als jeder andere. Er lebt durch seinen Geist in uns. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht zurückziehen. Nicht zurückziehen mit unseren Zweifeln oder unseren Fragen. Wir müssen uns die Psalmen zum Vorbild nehmen und unser Herz immer wieder bei Gott ausschütten. Und Gott kann es ertragen. Er kann es ertragen, wenn wir ehrlich sind. Und ich bin sicher, dass unser Vater im Himmel sich freut über ein Kind, was zu ihm kommt mit seinen Fragen, seinen Zweifeln, seiner Trauer, seiner Wut oder was sonst noch immer. Und ich möchte dir deshalb Mut machen. Mut machen, ehrlich zu sein vor Gott. Vor ihm brauchen wir kein frommes Theater spielen. Er steht zu uns in seiner unzerbrechlichen, unübertrefflichen, unwiderruflichen, unvergänglichen und großartigen Treue. Denn er ist die Treue in Person. Ich wünsche uns allen den Mut Jeremias, auch in heftigen Zeiten so ein Dennoch zu finden und zu vertrauen. Die Einsicht Ethans, dass Gott die Treue in Person ist. Die offenen Augen eines Mose, der im Rückblick sehen kann, wie Gott in seiner Treue gehandelt hat. Den Blick eines Paulus, dass Gott uns ans Ziel bringen wird, weil er uns dazu berufen hat. Die Ehrlichkeit eines Johannes, dass unser Schöpfer Gott seine Geschöpfe, die ihm vertrauen, nicht fallen lässt. Die Ehrlichkeit eines Johannes, unser Versagen zu bekennen und die Zuversicht eines Petrus, dass unser Schöpfer Gott seine Geschöpfe, die ihm trauen, vertrauen, nicht fallen lässt. Ich wünsche euch allen, uns allen, eine Woche, in der wir die Treue Gottes in unserem Alltag erleben und es lernen, ihm immer besser zu vertrauen.